Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Heute mit dem zweiten Teil der Folge 9 Dinge, die anders sind, seitdem ich Christin bin. Ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass viele Menschen einfach glauben, dass es keinen Unterschied macht, ob man gläubig ist oder nicht, dass einfach das Leben genau gleich ist. Aber ich habe am eigenen Leib erfahren, dass es das Leben komplett auf den Kopf stellt oder besser gesagt auf die Füße. Und im ersten Teil hatte ich ja schon von 3 Dingen erzählt, die sich verändert haben, und heute kommen dann die nächsten 3 Dinge. Ich fange dann gleich mal beim 4. an. Und das, die 4. Sache, die sich verändert hat, seitdem ich gläubig geworden ist, dass mein zwanghafter Fokus auf Figur und Sport weg ist. Ich hatte das wirklich eigentlich mein Leben lang, dass es mir wichtig war, wie ich aussehe, wie meine Figur ist. Es fing damit an, dass ich in der Grundschule, ich war immer ein bisschen pummelig, dass ich geärgert wurde. Die Jungs sind hinter mir hergelaufen beim Fangenspiel und haben gerufen, Dicky ist es, eieiei, Dicky ist es, eieiei, ich höre das heute noch. Und seitdem wollte ich eigentlich abnehmen. Ich habe mir, seitdem ich schreiben konnte, Diäten ausgedacht und so weiter. Das ist eine lange Geschichte. Aber dieses Fitness-Ding, das kam dann dazu, als ich das erste Mal wirklich länger im Ausland war, in Tomsk, in Sibirien. Da hatte ich mich auch dann vorher von meinem Freund getrennt, mit dem ich 7 Jahre lang zusammen war. Und ich bin dann alleine nach Tomsk als Sprachassistentin vom Goethe-Institut. Und ja, Sibirien, du ahnst es, es ist kalt, es liegt fast die ganze Zeit Schnee. Tomsk ist auch keine große Stadt, relativ provinziell. Ich kannte natürlich kaum Leute, ich hatte keine Freunde. Und ich habe in so einem Studentenwohnheim gewohnt und habe dann mit Fitness angefangen, weil was soll man auch im Schnee ohne Freunde, was soll man auch gut großartig machen? Und 2015 war das Jahr eigentlich oder so eine Hochzeit von Fitness-YouTubern. Ich habe damals immer Anne von Bodykiss geschaut, die hat mittlerweile, ist unglaublich bekannt geworden, aber damals hat sie noch in ihrer Küche Couscous-Salat gemacht, das weiß ich noch. Und auch die ganzen Männer habe ich mir angeschaut, Karl S. und ich habe vergessen, wie die alle hießen. Auf jeden Fall bin ich vielen gefolgt und bin dann auch fast täglich ins Fitnessstudio. Ich glaube, am Wochenende habe ich 2 Tage Pause gemacht, aber sonst jeden Tag ins Fitnessstudio. Und mein Ziel war wirklich, ein Sixpack zu haben. Ich wollte wie ein Fitnessmodell aussehen. Und ich habe nicht nur Sport gemacht, sondern ich habe auch meine Ernährung extrem kontrolliert. Und das glitt dann irgendwie ab in so eine totale Überkontrolle. Und später war ich dann noch an einem anderen Ort in Russland. Da wurde das noch schlimmer. Da hat sich das bis zur Bulimie gesteigert. Ich habe schon als Jugendliche unter Bulimie gelitten. Und an dem nächsten Ort in Voronezh, da habe ich dann den Vater meiner großen Tochter kennengelernt und bin dann auch nach Belgien umgezogen. Und hier hat sich dasselbe wiederholt. Ich kannte hier auch niemanden. Ich bin ganz neu angefangen. Und dann habe ich auch wieder versucht, diese tiefe Sehnsucht, die ich in mir hatte, versucht, mit Sport und einer guten Figur, die ich angestrebt habe, zu füllen. Und ich habe dann auch immer wieder neue Ernährungsexperimente gemacht. Also dieses Fitnessstudio-Ding habe ich dann weitergemacht, einfach in Belgien. Und verschiedene Arten von Ernährung. Ich weiß noch, ich hatte so eine Diät, habe ich am Montag, glaube ich, gar nichts gegessen. Und am Sonntag konnte ich so viel essen und alles Mögliche essen, was ich wollte. Das war dann total extrem. Dann habe ich mir noch kurz vor 12 noch Schokoriegel reingezogen, weil ich ja wusste, am nächsten Tag darf ich nichts mehr essen. Oder ich habe dann, ich war im Niederländischkurs und ich hatte da so eine Art Paleo- oder Keto-Diät gemacht, wo man vor allem viel Fleisch essen soll und viele fettige Dinge. Und ich erinnere mich noch, ich hatte so ein Glas dabei mit fettigen Frikadellen in Mayonnaise, die ich dann zum Mittag gegessen habe. Also das war alles total, ja, einseitig und verrückt im Nachhinein betrachtet. Damals kam mir das aber normal vor. Und als dann meine Tochter zur Welt kam, 2018, da hat sich mein Fokus verschoben. Das wurde dann ein bisschen besser. Ich wollte kein Sixpack mehr. Ich hatte dieses hohe Ideal aufgegeben. Aber ich würde sagen, dass ich trotzdem immer noch mit Sport alles Mögliche kompensiert habe. Wenn ich krank war, das war eine Katastrophe. Ich habe mir auch nicht erlaubt, mich mal auszuruhen, einfach auf dem Sofa liegen und ein Buch lesen. Das gab es irgendwie gar nicht. Und ich bin auch zum Beispiel nach der Geburt viel zu schnell wieder mit Joggen angefangen. Wenn du eine Frau bist und schon mal ein Kind bekommen hast, dann weißt du, dass es keine gute Idee ist, so schnell wieder irgendwie so eine springende Sportart auszuüben. Also das war auch gesundheitlich gar keine gute Idee. Und bis vor 1,5 Jahren war so das Maß, das ich erfüllen musste, um gut zu sein sozusagen, dass ich mindestens zweimal pro Woche joggen gehe, mindestens 5 Kilometer, aber ja, und dann auch noch gleichzeitig zum Yoga, idealerweise 5 Mal pro Woche und dann idealerweise auch jeweils 90 Minuten Yoga machen. Ich habe Ashtanga-Yoga gemacht, das ist relativ intensiv und während dieser Zeit, ich habe mich auch immer mit Essen betäubt, also große Portionen gegessen und dann viel Gemüse, sodass ich möglichst lange essen kann und so weiter. Ich habe ja Schlanke Gedanken, mein zweites Projekt, gegründet, um gerade Frauen auch mit diesen Problemen zu helfen, weil ich das eben auch selber hatte. Und ja, mit diesem ganzen Verhalten, das weiß ich jetzt, habe ich damit eine Leere gefüllt, die ich aber durch meine Gegenmittel sozusagen gar nicht füllen konnte. Und heute ist das komplett anders. Heute hat Jesus diese Leere gefüllt und ich muss nichts mehr tun. Ich darf einfach ich sein und darf zu ihm kommen. Das heißt aber natürlich nicht, dass mir Gesundheit und Bewegung gar nicht mehr wichtig sind. Die sind mir immer noch wichtig, aber eben nicht, um mich abzulenken von dieser Leere, die in meinem Herzen ist, sondern einfach, um mich körperlich gut zu fühlen, um ausgeglichen zu sein. Ich gehe jetzt nicht joggen im Moment, sondern ich gehe spazieren. Das ist auch mit Kindern viel leichter umzusetzen. Ich mache kein Yoga mehr im Studio, weil da mache ich auch noch mal eine Folge dazu zum Thema, kann man Christ sein und Yoga machen? Da hat mir auch eine Hörerin ein sehr interessantes Video geschickt von einer Frau, die auch viel Yoga gemacht hat und dann zum Glauben gekommen ist und wie ihre Sicht auf Yoga und auch im Kontext dieser New Age Spiritualität, wie sie das sieht. Aber ich habe mich entschieden, nicht mehr in das Studio zu gehen, weil da eben auch diese ganzen Götzen und Guru-Fotos und so rumstehen und ich lehne das mittlerweile ab. Und ich mache stattdessen einfach zu Hause Yoga 20 Minuten als so also eine Art Gymnastik, weil mir es einfach gut tut. Und dann gehe ich auch noch klettern, aber ich mache das eher, ja, um mich wohlzufühlen, um ausgeglichen zu sein, weil mir das auch Spaß macht, aber nicht, weil ich zwanghaft mich ablenken muss von der Leere, die in mir ist, weil die eben nicht mehr da ist. Und auch mit dem Essen, kann ich jetzt sagen, dass wirklich jetzt erst dieses Problem, dieses mich betäuben mit Essen, mich von dem Leben ablenken sozusagen, dass das jetzt eigentlich jetzt erst wirklich anders geworden ist und dass ich das nicht mehr machen muss, dass ich Essen immer noch genieße, ich esse gerne. Das ist ja auch von Gott gemacht, dass wir genießen, sonst würden wir das gar nicht lecker finden, sondern das wäre einfach, als würde man eine Pille schlucken, aber er hat uns ja so geschaffen, dass wir Essen genießen und dass wir Geschmacksknospen haben auf unserer Zunge und so weiter. Deswegen ist es auch gut, Essen zu genießen, aber man soll das natürlich nicht zu einem Idol, zu einem Götzen machen und das habe ich gemacht und ja, jetzt hat Jesus die Leere in meinem Herzen gefüllt und ich brauche das nicht mehr und dafür bin ich unglaublich dankbar, weil wenn du schon mal so ein Problem mit Essen hattest oder mit zwanghaft Sport machen und so weiter, dann weißt du, wie viel Energie das kostet und das hat sich definitiv mit dem Glauben geändert. Die zweite Sache, jetzt sage ich schon zweite, die fünfte Sache, die sich geändert hat, seitdem ich gläubige Christin bin, ist, dass es leicht ist, Freunde zu finden. Vlamen, so nennen die sich die Leute, die in Flandern wohnen. Also ja, ich wohne ja in Belgien, in Antwerpen. Diese Leute gelten als ziemlich distanziert. Auf den ersten Blick eigentlich nicht. Auf den ersten Blick sind die Leute hier ziemlich freundlich und offen. Aber sie lassen dich nicht eng an sich ran. Also sie sind nach außen hin freundlich und offen und lächeln auch mehr als Deutsche, glaube ich. Aber man kommt irgendwie nicht an sie ran. Da ist immer dann so eine Grenze, wo sie einen nicht an sich ranlassen. Und das ist bei Deutschen, glaube ich, umgekehrt. Hat man da erstmal die harte Schale geknackt, dann gehört man zum inneren Kreis und das dauert eine Weile, bis man da reinkommt, aber ist man erstmal drin, dann ist man halt auch drin. Und bei den Belgiern habe ich noch nicht erlebt, dass ich da in irgendeinen inneren Kreis aufgenommen wurde. Und ich hatte eigentlich immer, seitdem ich die Universität abgeschlossen habe, so Probleme damit, Freunde zu finden. Und ich wollte immer gerne einen Freundeskreis haben, so wie ich das in der Oberstufe, in der Schule hatte oder auch im Studium. Aber es ist mir nie gelungen. Und ich erinnere mich noch, in Antwerpen, da habe ich verschiedene Sachen probiert. Arbeitskollegen zum Beispiel, ich hatte mehrere Jobs in Antwerpen. oder andere Eltern von den Kindern aus der Kita, aus dem Kindergarten, aus der Schule von meiner großen Tochter oder Leute vom Sport, also zum Beispiel vom Ashtanga-Yoga. Da gab es einmal im Monat immer so ein Kaffeetrinken nach der Lat-Class, glaube ich, oder ja, und das war immer total komisch, awkward, würde man sagen, weil niemand so genau wusste, worüber er sprechen sollte. Und das waren alles so ziemliche Einsiedler und ziemlich introvertierte Menschen. Das war irgendwie überhaupt nicht so ein wirklich schönes Treffen. Ich habe sogar mal einen deutschen Stammtisch in Antwerpen ins Leben gerufen. Dann hatte ich auch eine Phase, wo ich so mit Expats ausgegangen bin, also so englischsprachige Sachen dann irgendwie. Oder auch so an Spieleabenden habe ich mal teilgenommen, obwohl ich Brettspiele hasse. Aber aus all diesen Versuchen sind keine Freundeskreise, keine Cliquen entstanden. Eigentlich habe ich da aus dem Ganzen nur eine dauerhafte Freundschaft tatsächlich gewonnen. Und das ist mit meiner russischen Freundin, die eine Ex-Arbeitskollegin von mir ist. Also viele Leute habe ich da kennengelernt, aber ich habe keine Freunde gewonnen. Und es scheint tatsächlich ein weit verbreitetes Problem zu sein unter Menschen, die jetzt nicht mehr in der Schule sind oder studieren, wo das ja noch leicht ist, andere Leute kennenzulernen. Das sehe ich auch daran, dass auf Frugales Glück, meinem ersten Projekt und Podcast, der beliebteste Artikel in diesem Jahr und auch im letzten Jahr, glaube ich, war, der heißt 36 und keine Freunde, wie du als Erwachsene neue Freunde findest. Der wird total oft geklickt, was mich zu Anfang gewundert hat, aber jetzt eigentlich nicht mehr, weil anscheinend haben viele Menschen das Problem, dass sie einsam sind. Und seitdem ich gläubig bin, hat sich dieses Suchen nach Menschen, nach einer Gemeinschaft, nach einem Freundeskreis, nach Freunden, hat sich das erledigt. Du fragst dich jetzt vielleicht, wieso hat sich das erledigt? Was hat denn das mit dem Glauben zu tun? Ja, schon ganz zu Beginn, als ich in der Kirche wirklich noch niemanden kannte und wir jeden Sonntag dahin gegangen sind, mein Mann und ich, da habe ich mich trotzdem da total wohlgefühlt und ich fand die Vorstellung ganz einzigartig oder auch, ja, ich habe das gespürt, dass das so ist, dass es nämlich einen ganzen Raum mit ganz vielen Leuten gibt, das sind ungefähr 500, glaube ich, in unserer Gemeinde, die alle vereint sind, nicht unter einem Hobby wie abends trinken gehen oder Clubs rumhängen oder langweilige Brettspiele spielen, sondern oder irgendeine langweilige Arbeit tun, am Computer zu sitzen und sich dann irgendein Baguette zur Mittagspause zu holen, sondern die haben eine Art moralisches Interesse. Die betreiben nicht aus selbstbezogenen Gründen ein Hobby, sondern die wollen bessere Menschen sein in einem gewissen Sinne. Die wollen sich von Gott ändern lassen. Die sind da, um Gott anzubeten. Also ja, schwer, es fällt mir jetzt schwer, das zu erklären, sodass es nicht gesetzlich klingt, als würden die Menschen das tun, um von Gott angenommen zu werden, weil so ist es natürlich nicht, aber ja, vielleicht ist die Formulierung Menschen, die sich von Gott ändern lassen wollen, doch die gelungenste. Und das habe ich von Anfang an gemerkt, auch als ich noch gar nicht richtig verstanden habe, was der Glaube eigentlich ist. Da habe ich gemerkt, dass das besondere Menschen sind und eine besondere Gemeinschaft. Und jetzt, 1,5 Jahre später, kenne ich natürlich schon viel mehr Menschen aus der Kirche. Ich bin auch relativ zurückhaltend, wenn ich neue Menschen kennenlerne. Ich bin nicht so gut im Smalltalk, ich bin eher introvertiert. Deswegen, ja, ich gehe nicht sofort auf Menschen zu, die ich nicht kenne. Aber mittlerweile kenne ich schon relativ viele Menschen. Und es sind alles Leute, die ich nachts anrufen würde, wenn es mir schlecht geht, wenn ich ein Problem habe. Das ist immer das, wie ich Freunde definiere. Freunde sind Menschen, die ich zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen würde, wo ich nicht darüber nachdenken würde, ja, störe ich die jetzt, ist das nicht irgendwie komisch, sondern wo ich weiß, okay, auf die kann ich mich verlassen. Und das ist bei diesen Menschen aus der Kirche eben so, weil der Glaube uns verbindet und weil ich weiß, dass sie mir helfen würden und dass ich ihnen auch helfen würde. Also das ist eine ganz andere Beziehung als zu Menschen, mit denen man nur ein Interesse oder ein Hobby, irgendein oberflächliches teilt, sondern da ist wirklich eine andere, eine tiefere Grundlage da. Und hinzu kommt, dass ich mich auch nicht verstellen muss oder irgendwie irgendjemand sein muss, der ich gar nicht bin, sondern ich kann einfach so sein, wie ich bin und ich kann den Menschen vertrauen. Ich muss mich nicht verstellen, um angenommen zu werden. Ich fühle mich einfach total wohl. Natürlich gibt es in jeder Gemeinde, das ist ja klar, gibt es Ausnahmen. Nicht alle in der Gemeinde sind wiedergeborene Christen. Nicht alle sind angenehme Menschen. Aber ich spreche ja hier allgemein. Also bisher auch alle, die ich kennengelernt habe, waren wiedergeborene Christen und sehr angenehme Menschen. Also wenn man sich das mal überlegt, das ist auch total großartig, weil überleg doch mal, wo gibt es das denn schon, dass du einfach jemanden ansprechen kannst und du weißt, dass er dass er dich nicht abweist, dass er irgendwie ein guter Mensch ist. Also nicht ein guter Mensch, weil er irgendwie viele gute Werke tut und sich total anstrengt oder so, sondern weil er mit dem Herrn geht. Und weil er sich unterordnet, weil er sich von Jesus verändern lässt. Also ich möchte nochmal herausstellen, es geht hier nicht um gute Werke, Werkgerechtigkeit oder so, sondern es geht darum, dass man an Jesus glaubt und ihm nachfolgt. Und das merkt man eben an den Menschen in der Gemeinde, dass sie Jesus nachfolgen. Also das ist eine Sache, die sich auf jeden Fall verändert hat, dass Freunde finden einfach geworden ist. Und dass ich auch mehr Freunde habe natürlich. Und dann noch der letzte Punkt für heute, der sechste Punkt, den habe ich mal genannt Demut statt Selbstgerechtigkeit. Hier muss ich sagen, bin ich noch ganz am Anfang. Ich habe eigentlich erst vor kurzem gemerkt, dass ich da ein Thema mit habe, ein Thema mit Selbstgerechtigkeit und Stolz. Und ich möchte dir mal zwei Beispiele nennen. Zum Beispiel neulich war meine Mutter zu Besuch und wir haben dann ein altes Video geschaut, wo meine erste Tochter noch ganz klein war und da, also meine Mutter hat manchmal Videos, die habe ich schon längst gelöscht und ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, aber ja, da habe ich irgendwas gesagt, ich habe da auch mit meinem Ex geredet und mir war das so unangenehm, diese Person kam mir ganz fremd vor, also es war ja natürlich ich, aber es kam mir wie eine fremde Person vor und ich hatte so eine ganz unangenehme Art, auch ja, so von oben herab, so als würde ich alles besser wissen, als hätte ich die Wahrheit irgendwie gepachtet und als ginge es nicht anders, sondern nur so, wie ich meine, alle anderen sind irgendwie dumm. Und ich finde auch, dass das auch die Art und Weise ist, wie ich am Anfang für frugales Glück, meinen Blog und Podcast über Minimalismus, wie ich da Blogartikel geschrieben habe, auch so sehr von oben herab und belehrend und als hätte ich die Weisheit eben mit Löffeln gefressen. Und heute finde ich das sehr unangenehm, wenn ich das sehe. Und apropos Mutter, seit längerem merke ich, dass ich, wenn ich mit meiner Mutter zusammen bin, dass ich dann nach kurzer Zeit schon immer total genervt war, obwohl sie sicher nichts dafür konnte, also sie ist immer gleich. Aber ich wollte dann eigentlich einfach schnell weg, weil ich immer total genervt war. Und das letzte Mal, dass sie zu Besuch war, als dann schon das Baby auch hier war, da wollte ich wirklich mal herausfinden, ja, warum ist das so? Das muss ja irgendwas mit mir zu tun haben. Was ist da in mir, was mich so genervt sein lässt? Weil ich wollte das nicht. Ich will meine Mutter ehren und ja, mich gut zu ihr verhalten und ihr dankbar für das sein, was sie für mich getan hat. Natürlich ist sie auch ein Mensch und fehleranfällig und so weiter, aber dennoch möchte ich meine Mutter ehren und ein gutes Verhältnis mit ihr haben. Und ja, ich bin dann darauf gekommen, dass dieses Genervtsein daher kommt, dass ich mich für besser halte, dass ich mich für schlauer halte, gebildeter, reflektierter, dass ich mehr weiß und so weiter. Und deswegen ja, reagiere ich dann oft schroff auf das, was sie sagt. Und da habe ich mich sehr geschämt, als ich das rausgefunden habe, dass da diese Hochmut, diese Selbstgerechtigkeit der Hintergrund dafür ist, dass ich dann mich genervt abwende von meiner Mutter. Also es ist wirklich wunderbar, diese Führung durch den Heiligen Geist. Man weiß wirklich nie, was als nächstes kommt. Ich hätte mir das nie gedacht, ich bin nie auf die Idee gekommen, bevor ich gläubig geworden bin, dass ich ein Problem mit Hochmut oder Selbstgerechtigkeit oder Stolz habe oder dass irgendwas am Verhältnis mit meiner Mutter nicht in Ordnung ist. Ich dachte immer, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber ja, es war eben meine Sündhaftigkeit, die hier ja dafür gesorgt hat, dass ich so genervt war und mich von meiner Mutter abgewendet habe und mich über sie erhoben habe. Und ja, seitdem ich das weiß, dass ich so bin und mich so verhalte, fällt es mir in vielen Situationen auf, auch in Bezug, also auch mit anderen Personen, nicht nur mit meiner Mutter. Und ja, dann gelingt es mir, nicht in die alten Verhaltensmuster zurückzufallen und so zu reagieren, wie ich normalerweise reagiere, sondern ich kann kurz innehalten und mich dann zurücknehmen. Also ich versuche mich dann unterzuordnen. Einmal unter Gott, also indem ich das tue und so bin, wie er will, wie er mich haben will. Und das bedeutet halt oft, dass ich schweige, dass ich mich zurückhalte, dass ich nicht sofort losplatze und sage, was ich meine und wie ich das finde und dass ich das ja sowieso alles weiß. Also, dass ich nicht versuche, alles gerade zu rücken und meine Meinung zu allem zu sagen und bei allem Recht haben zu wollen. aber auch unter meinen Mann zum Beispiel, jetzt werden hier die Feministinnen, wenn überhaupt welche zuhören, aufschreien. Da mache ich auf jeden Fall noch eine Folge dazu zum Verhältnis zwischen Mann und Frau. Da gibt es sehr, sehr viel zu sagen, habe ich ja schon mal angekündigt, zu diesem Thema Beziehung, wie das gedacht ist, in christlicher Sicht, auch Bild von Mann und Frau und wie das ist mit der Unterordnung. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich weniger wert bin, sondern das bedeutet einfach, dass der Mann die Führung übernehmen soll und dominant sein soll in der Beziehung und dass dann auch der Mann so sein kann, wie er von Gott gedacht ist und die Frau so sein kann, wie sie von Gott gedacht ist. Das ist keine irgendwie Beschneidung von Freiheit oder Unterdrückung oder sowas in der Art, sondern das ist einfach nur die Freiheit, so zu sein, wie man, ja, wie man geschaffen worden ist und wofür man geschaffen worden ist. Deswegen zum Beispiel beim Thema Sicherheit hat mein Mann das letzte Wort, weil er einfach da eine bessere Einschätzung zu hat und generell bin ich manchmal etwas naiv und deswegen ja, darf er dann entscheiden. Zum Beispiel haben wir neulich ein Lastenrad tatsächlich gekauft, um unser Baby zu transportieren. Ich bin überhaupt kein Fan von Lastenrädern. Ich hätte wahrscheinlich irgendeine Übergangslösung gewählt, bis sie sitzen kann. Aber er hat gesagt, nein, wir kaufen jetzt was Richtiges. Und dann habe ich gedacht, ja, er hat ja auch recht. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und in diesem Bereich von Demut statt Selbstgerechtigkeit gehört auch das ganze Thema Pop-Psychologie. Ich habe da neulich ein interessantes Interview gehört, das Raphael Bonelli, den kennst du vielleicht, mit Esther Bockwaid oder ich weiß nicht genau, wie man ihren Nachnamen ausspricht, Esther Bockwaid, sagen wir mal, geführt hat. Ich verlinke das Video auch im Beitrag zu dieser Folge auf Mehr Himmel, wenn du dir das nochmal anschauen möchtest. Das ist sehr interessant. Also diese Esther Bockwaid hat ein Buch geschrieben zu diesem Thema und es geht bei Pop-Psychologie darum, dass man sich analysiert mit allen möglichen Kategorien, die man so aus der Psychologie letzten Endes schon entlehnt hat, aber dann popularisiert hat, sodass sie leicht verständlich sind und so ein bisschen runtergebrochen für das breite Volk. Und aufgrund dieser Analyse oder das Analyseergebnis ist dann, dass man etwas irgendwie ganz Besonderes ist. Also man ist hochsensibel oder man hat ADHS oder man ist autistisch. Dann hat man irgendein inneres Kind, das, das geheilt werden muss. Man hat auch irgendein Trauma. Man leidet unter einem Burnout oder auch Bore-out. Wenn man jetzt gerade keinen Burnout hat, hat man einen Bore-out und so weiter. Also man hält sich für was ganz Besonderes und versucht, sich zu heilen, sich unbedingt dann auch selbst zu lieben und so weiter. Ich habe das auch schon öfters gehört in meinen Schlanke-Gedanken-Coachings, dass Menschen wirklich fast darunter gelitten haben, dass sie die ganze Zeit versucht haben, sich selbst zu lieben. Und das ist irgendwie, ja, sie konnten diese Routinen, die sie dafür aufbauen wollten, konnten sie einfach nicht aufrechterhalten und haben dann gesagt, ja, ich schaffe es einfach nicht, mich selbst zu lieben. Ich muss einfach mehr dafür tun, dass ich mich selbst liebe und so weiter. Also ganz faszinierende Umkehrung eigentlich von dem, wie es eigentlich sein sollte. Denn ich glaube, in unserer Gesellschaft haben viele Menschen eigentlich kein Problem damit, dass sie sich zu wenig lieben, sondern eher, dass sie sich zu sehr lieben und sich selbst zu wichtig nehmen und nur um sich selbst kreisen. Das ist dann auch gerade das Ergebnis von dieser ständigen Analyse, mein inneres Kind und meine Hochsensibilität, mein Trauma und so weiter. Also da bist du ja nur um dich selbst am Kreisen und verlierst den Kontakt mit deiner Außenwelt und auch eine realistische Einschätzung von dir selbst im Kontext deiner Umwelt. Und auch hier bin ich selber schuldig. Ich habe das auch gemacht und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das zu Selbsterhöhung und zu eben Selbstgerechtigkeit führt und eben zu diesem Hochmut und Stolz und eben nicht zu Demut. Aber ich finde das auch super interessant, gerade auch auf dem Hintergrund meines zweiten Projekts Schlanke Gedanken. Auch dazu werde ich nochmal mehr in einer separaten Folge erzählen. Gerade auch diese, vielleicht auch vor dem Hintergrund von Schlanke Gedanken, wo ich auch selber solche Konzepte aufgegriffen habe. Also über Selbstliebe habe ich viel geschrieben, aber auch inneres Kind. Da habe ich auch schon Audios zu aufgenommen, das weiß ich noch. Also ich möchte das auch selber kritisch hinterfragen, wie ich das auch verwendet habe und was daran falsch ist. Und zum Abschied möchte ich dir noch ein Bibelzitat vorlesen zu diesem Thema Demut statt Selbstgerechtigkeit oder Selbstüberschätzung. Und das ist das Gleichnis vom Pharisäer und vom Zöllner aus Lukas 18, Verse 9 bis 14. Einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten, erzählte Jesus dieses Gleichnis. Zwei Männer gehen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den 10. Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser, also er meint den Zöllner, ging gerechtfertigt nach Hause hinab, der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ich finde, es kommt ganz gut zum Ausdruck in diesem, was der Pharisäer sagt: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin. Ich faste zweimal in der Woche, gebe den 10. Teil meines ganzen Einkommens. Also genau so war ich auch. Und ich denke, da finden sich viele drin wieder, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, dann denkt man von sich doch immer, selbst wenn man bescheiden ist und eigentlich gar kein gutes Selbstbewusstsein hat, das ist ja auch nochmal was anderes, aber trotzdem neigt der Mensch, glaube ich, an sich dazu, sich über andere zu stellen. Aber das sagt Paulus ja auch in Philippa, dass wir das gerade nicht machen sollen, sondern wir sollen die anderen über uns stellen. Okay, aber damit beende ich jetzt mal diesen 2. Teil dieser Folge zum Thema, was hat sich verändert, seitdem ich gläubige Christin geworden bin. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und wenn du mich unterstützen möchtest, wenn dir gefällt, was ich mache mit mehr Himmel, dann kannst du mich mit einer Spende unterstützen. Du findest alle Informationen in den Shownotes oder auch unter www.mehr-himmel.de. Du kannst mir einen Betrag deiner Wahl per PayPal schicken oder einfach auf mein belgisches Konto überweisen. Ich freue mich über jede noch so kleine Spende, die mich erreicht. Vielen, vielen Dank, dass du meine Arbeit unterstützt. Und ja, dann danke ich dir ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche dir alles Gute, Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Deine Marion.